Schön, dass wir die Möglichkeiten hier haben, auf diese Weise auch Gottes Wort zu verkündigen. Heute habe ich in einen Rundbrief von Heukelbach reingeguckt und das hat mich so drüber gefreut. Das Evangelium hat keine Ausgangssperre. Das Evangelium hat keine Ausgangssperre. Das Thema meiner heutigen Wortbetrachtung ist ein Versuch, die Kreuzigung und den Tod Jesu im Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift ein bisschen verstehen zu lernen. Also das zu begreifen, dazu reicht auch ein langes Leben nicht, denke ich, auf dieser Erde. Und so richtig verstehen werden wir es erst, wenn wir unseren Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen. Aber wir haben sein Wort und aus diesem Wort, aus dem Wort Gottes, da möchte ich lesen. Ich ausnahmsweise mal bitte nicht die Bibel in die Hand nehmen und versuchen mitzulesen. Das werdet ihr kaum schaffen, da ich bei Lukas Kapitel 23, Vers 32 beginnend zwischen den Matthäus 27, Markus 15, Lukas 23 und Johannes 19 immer wieder einmal wechsle. Ich möchte noch mal stille werden zum Gebet. Herr, ich möchte dir danken für die Zeit, die ich in der Vorbereitung über dieses geheimnisvoll wunderbare Thema haben durfte. Und ich bitte dich, dass das, was du mir in dieser Zeit aufs Herz gelegt hast, was du mir geschenkt hast, der durch dein Wort, durch Gedanken aus dem Inneren, durch deinen Geist, durch Anstöße von Freunden, von Brüdern und Schwestern, dass ich das auch rüberkriege. Ich bitte dich, dass du die Verkündigung segnest an diesem besonderen Morgen. Amen. Ja, Lukas 23, 32, damit soll es losgehen. Aber wie gesagt, ich werde sehr schnell wieder in einem anderen Evangelium sein. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Und sie bringen ihn nach der Stätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, was übersetzt ist Schädelstätte. Und als sie an dem Ort gekommen waren, gaben sie ihm mit Myrrhe vermischten Wein zu trinken. Und als er davon gekostet hatte, wollte er nicht trinken. Es war aber die dritte Stunde und sie kreuzigten ihn. Dann werden die zwei Übeltäter mit ihm gekreuzigt. Einer zur Rechten und einer zu seiner Linken. Da wurde die Schrift erfüllt. Er ist zu den Übeltätern gerechnet worden. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Pilatus schrieb aber auch eine Aufschrift. Jesus, der Nazaräer, der König der Juden. Und es war geschrieben in hebräischen und lateinischen und griechischen Buchstaben. Und sie befestigten sie oben über seinem Haupt. Diese Aufschrift seiner Beschuldigung nun lasen viele von den Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Die hohen Priester der Juden sagten nun zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Die Soldaten nun nahmen, nachdem sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider und machten vier Teile, einem jeden Soldaten einen Teil und das Untergewand. Das Unterkleid aber war ohne Naht, von oben an durchwebt. Da sprachen sie zueinander, lasst es uns nicht zerreißen, sondern darum losen, wessen es sein soll, damit die Schrift erfüllt würde, die spricht: Sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Solches taten die Soldaten. Und sie saßen und bewachten ihn dort, und das Volk stand und sah zu. Die Vorübergehenden aber lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten: Ha, der du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steig herab vom Kreuz. Ebenso aber spotteten und höhnten auch die Obersten, die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten untereinander, und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selber kann er nicht retten. Er rette sich selbst, wenn dieser der Christus Gottes ist, der Auserwählte. Er ist Israels König, so steige er jetzt vom Kreuz herab und wir werden an ihn glauben. Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt. Denn er sagte: Ich bin Gottes Sohn. Auf dieselbe Weise schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie hinzutraten, ihm Essig brachten und sagten: Wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn: Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach: Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke mein, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, des Kleopas Frau, und Maria Magdalena. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Und es war schon um die 6. Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde, wobei die Sonne sich verfinsterte. Und um die 9. Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme und sagte: Eloi, Eloi, lema sabachthani, was übersetzt heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und als einige von den Umstehenden es hörten, sagten sie: Er ruft den Elia. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt wurde: Mich dürstet. Und sogleich lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig, legte ihn um einen Isop, steckte ihn auf ein Rohr, brachte ihn an seinen Mund und gab ihm zu trinken und sprach: Halt, lass uns sehen, ob Elia kommt, ihn herabzunehmen. Auch die übrigen aber sagten: Halt, lass uns sehen, ob Elia kommt, ihn zu retten. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und schrie abermals laut und sprach: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, neigte er das Haupt und übergab den Geist. Ja, so in etwa könnten die Ereignisse bei der Kreuzigung Jesu in chronologischer Reihenfolge geschehen sein. Wir wollen noch einmal stille werden zum Gebet. Und das haben wir so nötig in unserer Zeit, in unserer lauten Zeit her, die sich alles Mögliche auf die Ohren packt, um nicht hören zu müssen, auf die Augen, um nicht sehen zu müssen, Herr. die Ketten um ihre Herzen haben. Herzen kalt wie Kühlschränke oder heiß wie Granatfeuer, Herr. Bitte ich, dass du dein lebendiges Wort an uns segnest. Herr, dass du in so einer extremen Situation zur Menschheit gesprochen hast, die du retten willst. Amen. Irgendwie, wenn man das so liest, dann muss einem doch aufgehen, dass alles, wirklich jede Jota von dem, was hier gesagt wurde in den Tagen seines Leidens, zwischen der Nacht des letzten Abendmahls mit seinen Jüngern und seiner Kreuzigung, die Bibelstellen, die ich vorgelesen habe, beschreiben ja eigentlich nur die letzten 6 Stunden, dass das alles voller tiefster Bedeutung war. Jede Anmerkung, jede Handlung, jedes Gespräch, weit mehr, als dass die Sprechenden oder Handelnden oder Hörenden selbst es wussten. Als Kaiphas, als amtierender hoher Priester und Vorsitzender des Hohen Rats maßgeblich an der Verhaftung und Verurteilung Jesu beteiligt, den Juden riet: Es ist uns nützlicher, dass ein Mensch für das Volk sterbe, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Da hat der erklärte Feind Jesu doch nie und nimmer daran gedacht, dass er damit Gottes Plan zu unserer Rettung exakt auf den Punkt brachte. Und der Evangelist Johannes hat absolut recht, wenn er kommentiert: Dies aber sagt er nicht aus sich selbst heraus. Dasselbe können wir auch von Pilatus sagen. Obwohl er öffentlich Jesus der Unschuld bezeugt hatte, ich finde keine Schuld an ihm, hatte er den bereits durch die jüdische Obrigkeit, Priester und ehrwürdige Ratsherren übel zugerichteten Jesus bis auf das Brutalste geiseln lassen. Als er danach Jesus auf den Hof seines Palastes wieder zu den Juden heraufführte, stellte er ihn den aus unzähligen Wunden blutenden, schwerst gefolterten, in ein purpurnes Gewand gekleidet und mit einer Dornenkorona gekrönten Gefangenen vor mit den Worten: Siehe, welch ein Mensch. Wörtlich: Siehe, der Mensch. Auch der römische Landpfleger Pontius Pilatus dachte sicherlich nicht daran, dass dieses Wort durch die Jahrtausende hindurch der Gemeinde Jesu Grund und Ausdruck der Anbetung sein würde. Er hat noch nicht geahnt, dass Tausende und Millionen nach ihm kommen würden, die gerade im Betrachten dieses Mannes voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn Trost und Stärkung in ihren eigenen Leiden erfahren haben. Siehe euer König. Auch hier erfasste der Vertreter Roms nicht im geringsten die Realität der dahinterstehenden Wahrheit. Immerhin, genau das war ja der Anklagepunkt, den die Obersten der Juden vor Pilatus gegen Jesus vorgebracht haben. Diesen haben wir befunden als einen, der unsere Nation verführt und sie davon abhält, dem Kaiser Steuern zu geben, indem er sagt, dass er selbst der Messias ein König sei. Mit dieser dicken Lüge waren sie bei Sonnenaufgang angefangen, ihn vor dem römischen Statthalter zu verklagen. Tatsächlich war er in einem üblen Scheinprozess ohnegleichen von dem noch in der Nacht zusammengetrommelten gesamten Hohen Rat wegen Gotteslästerung zum Tode verurteilt worden. Du bist also der Sohn Gottes, so hatte der hohe Priester ihn genötigt. Er aber sprach zu ihnen: Ihr sagt es, ich bin es. Da hatte Kaiphas seine Kleider zerrissen und sie hatten ihn des Todes für schuldig befunden. Nach ihren Gesetzen hätte jetzt die Steinigung erfolgen müssen. Aber weil sie selbst niemanden hinrichten wollten, Judäa war nämlich im Jahre 6 unserer Zeitrechnung direkt Rom unterstellt worden und der Kaiser hatte ihnen die Hauptgerichtsbarkeit, das heißt das Recht zu töten, weggenommen. Das jedenfalls war ihre offizielle Begründung. Darum haben sie ihn, kaum dass die Nacht vorbei war, zum Prätorium, dem Amtssitz des Statthalters geschleppt, um für Jesus die bei den Römern übliche Todesstrafe für Rebellion, die Kreuzigung, zu fordern. Aber
Ich denke, es spricht tatsächlich alles dafür, dass ein ganz anderes Motiv maßgeblich gewesen ist. Nämlich, dass ihnen in ihrem grenzenlosen Hass eine Steinigung oder Enthauptung als viel zu milde Strafe erschien. Das alles geschah aber vor allem auch, sagt Johannes, damit das Wort Jesu erfüllt wurde, das er sprach, um anzudeuten, welchen Todes er sterben würde. Ja, ich habe darüber nachgedacht, da kann Johannes sich eigentlich nur auf diese geheimnisvolle Äußerung im nächtlichen Gespräch mit Nikodemus bezogen haben. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Denn später, als Jesus zum letzten Mal zum Passafest nach Jerusalem hinaufzog, auf dem Weg seiner Apostel, natürlich noch ohne Paulus, allein zu sich nahm, hatte er ihn ja schon in unmissverständlicher Deutlichkeit erklärt, was ihn erwarten würde. Seht, wir werden jetzt nach Jerusalem hinaufziehen und dort wird der Menschensohn den hohen Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern und die werden ihn verspotten und auspeitschen und kreuzigen. Wie auch immer. Und das mache unseren menschlichen Horizont weit übersteigen. Alles zeigt, dass trotz des fürchterlichen Geschehens immer noch Gott es ist, der den Verlauf der Dinge lenkt. Hätten die Juden ihn töten dürfen, so hätte es durch Steinigung geschehen müssen. Aber Gott hatte von der ewigen Vergangenheit her, nach festgesetztem Ratschluss und Vorsehung, auch durch die damals geltenden politischen Gesetze dafür gesorgt, dass Jesus nach der Urteilsverkündung tatsächlich an einem römischen Kreuz starb. Bereits in Gottes Kampfansage an Satan aus Genesis Kapitel 3. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihn in die Ferse zermalmen. Versteckten sich Hinweise auf diesen Kreuzestod. Er, die Schlange, der alte Satan, würde es zwar zu Wege bringen, die Ferse des Samens der Frau des Messias entsetzlich zu verwunden, muss dabei aber eine vernichtende Niederlage einstecken. Und Jesu Ferse wurde bei der Kreuzigung tatsächlich zermalmt. Es gibt den Skelettfund eines römischen Kreuzigungsopfers aus dem 1. Jahrhundert nach ihm, bei dem der Nagel noch im Fersenbein steckt. Ich habe Berichte von Ärzten darüber gelesen, was es aus medizinischer Sicht bedeutet, auf diese Art exekutiert zu werden. Qualvoller, blutiger, schmachvoller ging es damals ja kaum. Das ist wirklich nicht übertrieben. Auch für die Seele muss es eine fürchterliche Vorstellung sein, durch eine Kreuzigung, wie sie die Römer an Jesus in der vollen Kraft seiner Jahre vollzogen haben, aus dem Leben gerissen zu werden. Dabei stammt die Methode ursprünglich nicht einmal von den Römern selbst, sondern wurde bereits 1000 Jahre vorher von den Phöniziern, einem seefahrenden Handelsvolk kanaanitischer Herkunft, praktiziert. Von ihnen könnten die Assyrer und Perser und später auch die Makedonier und Karthager es übernommen haben. Nach einem Bericht des griechischen Geschichtsschreibers Diodor hat Alexander der Große nach der Eroberung des an der phönizischen Küste im Gebiet des heutigen Libanon auf einer Insel im Meer gelegenen antiken Tyros 2000 wehrfähige Tyrer entlang der Küste kreuzigen lassen. Diese Kreuzigung, wie sie dann auch die Römer massenhaft durchführten, mit vorausgehender Geißelung oder Auspeitschung und Annageln in allen möglichen Stellungen, waren so grausam, dass Rom davor zurückscheute, sie an den eigenen Staatsbürgern zu verhängen. Es traf vorzugsweise Sklaven, um andere Sklaven von der Flucht und anderen Vergehen abzuschrecken. Aber auch Aufständische, besonders in den eroberten Gebieten, wurden so hingerichtet zur Sicherung und Erhaltung der Reichsmacht, nach außen und innen. Julius Caesar etwa ließ 30 Seeräuber, die ihn 76 vor Christus auf einer Seereise überfallen hatten, später kreuzigen. Marcus Licinius Crassus nach der endgültigen Niederschlagung des Spartakusaufstandes 71 vor Christus 6000 der Rebellen entlang der Via Appia von Rom bis Capua an Kreuze schlagen. Das Heer des Spartacus rekrutierte sich im Wesentlichen aus entlaufenen Sklaven oder landlosen Freien. Horror über Horror, ein Armutszeugnis für die ganze Menschheit. auch noch, man mag es nicht gern hören, nach Christus. Wenn wir nur daran denken, wie viele Jünger Jesu, angefangen bei Simon Petrus, ihrem Herrn in den Kreuzestod folgen sollten. Hinzu kommt ja noch, dass der römische Feldherr und spätere Kaiser Titus im Jahre 70 unserer Zeitrechnung während der vom Herrn vorausgesagten Belagerung und völligen Zerstörung Jerusalems täglich 500 und mehr vor Hunger flüchtende Juden vor der Stadtmauer geißeln, foltern und dann kreuzigen ließ, um die Widerstandskraft der Belagerten zu schwächen, solange, das schreibt der römische jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus, bis aufgrund der vielen Kreuze das Holz vor der Stadt knapp wurde. Wir reden darüber in oftmals preisgekrönten Filmen, versuchen wir die Schmerzen und Empfindungen der bestialisch Gefolterten darzustellen. Jeder, der die Passion Christi aus dem Jahr 2004 gesehen hat, wird bis zu einem gewissen Grad jedenfalls eine Vorstellung davon bekommen haben, was es heißt, das Fleisch vom Rücken gepeitscht zu kriegen, eine Krone von langen, spitzen Dornen in die Kopfhaut gedrückt zu bekommen, mit stumpfen Schmiedenägeln an ein Holz geschlagen zu werden und dann an vier großen Wunden hängend sich für jeden Atemzug unter fürchterlichen Qualen und Krämpfen aufrichten zu müssen, bis nach Stunden, mitunter Tagen andauerndem Todeskampf das Gewicht des eigenen Körpers die Lungen zerplatzen lässt und der so Gekreuzigte unter Fieberkrämpfen und Panikattacken an Sauerstoffmangel erstickt. Und alle diese Elemente finden wir, wenn wir auf den Tod Jesu schauen, nur, dass er nicht den Erstickungstod gestorben ist, sondern an gebrochenem Herzen. Ich zitiere aus dem Gutachten eines Arztes, der sich eingehender als ich das könnte mit den physischen und psychischen Qualen des Nazareners beschäftigt hat. Die medizinischen Fachbegriffe, die lasse ich mal außen vor. Den Rest kennen Sie. Damit der Sabbat nicht entweiht wird, baten die Juden darum, dass die verurteilten Männer abgenommen und von den Kreuzen entfernt werden. Die übliche Methode dafür, eine Kreuzigung zu beenden, war das Brechen der Beine. Dies hinderte das Opfer daran, sich hochzudrücken. Die Spannung konnte nicht von den Muskeln des Brustkorbs befreit werden und rasche Erstickung trat dann ein. Die Beine der zwei Diebe wurden gebrochen. Als sie aber zu Jesus kamen, sahen sie, dass dies unnötig war. Anscheinend, um mit dem Tod doppelt sicher zu gehen, stieß der Legionär seine Lanze durch den fünften Zwischenraum zwischen den Rippen in das Herz und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Johannes 19,34. Auf diese Art gab es eine Flut wässriger Flüssigkeit vor dem Sack, der das Herz umgibt, und Blut vom Inneren des Herzens. Ziemlich überzeugende Beweise, dass unser Herr nicht den üblichen Kreuzigungstod durch Erstickung starb, sondern an Herzstillstand durch Schock und eine Einengung des Herzens durch Flüssigkeit im Herzbeutel. Soweit diese kurze Textpassage aus einer seitenlangen ärztlichen Einschätzung. Und der ganze Bericht zeigt, was zu tun, ja, vor allem, oder ja, wie soll ich jetzt hier wieder eine Brücke kriegen? Also ich denke, dieser Bericht zeigt, was zu tun religiöse Fanatiker imstande sind, zeigt die ganze Grausamkeit einer falschen Religion, die ganze Scheußlichkeit einer geistlichen und religiösen Heuchelei. Mit die schlimmsten Verbrechen im Laufe der menschlichen Geschichte wurden wahrscheinlich im Namen der Religion begangen. Und das setzt sich bis heute fort. Katholen, Protestanten, Hindus, Islamischer Staat, Boko Haram, Taliban oder Al-Qaida, auch sie alle Bomben aus religiösen Überzeugungen. Ein religiöser Rahmen schließt das Begehen schwerster Verbrechen offensichtlich nicht aus. Ganz im Gegenteil. Anhänger satanischer Kulte, die ihre Seelen dem Satan verkaufen, begehen die abscheulichsten Handlungen geradezu als Teil ihrer abstrusen religiösen Rituale. Aber das ist nicht mein Thema. Und auch bei den Gräueltaten, die Menschen an ihrem Schöpfer verübten, seit seiner Gefangennahme im Garten Gethsemane bis dahin, dass er seinen Geist in die Hände des Vaters zurückgab, auch da möchte ich nicht stehen bleiben. Matthäus, Markus und Lukas berichten übereinstimmend, dass nach 3 Stunden Kreuzesqualen etwas Außerordentliches geschah. Von der 6. Stunde an, das heißt ab mittags, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde, da sich die Sonne verfinsterte. Und wir wissen, Wir wissen, es gibt Sonnenfinsternisse. Das kennen wir. Das ist, wenn der Kernschatten des Mondes sich vor die Sonne schiebt. Diese passieren aber niemals bei Vollmond. Und nach dem Zeugnis der Schriften war Vollmond. Außerdem, sie dauern keine 3 Stunden. Die letzte totale Mondfinsternis über Mitteleuropa, die war um die Mittagszeit am 11. August 1999. Das weiß ich so genau, weil ich sie auf einem Autobahnrastplatz in Frankreich selbst miterlebt hatte. In dem Jahr waren die Sommerferien ganz spät, Niedersachsen ganz zum Schluss. Und ich bin dann im August, musste ich Frau und kleine Kinder allein lassen und mit einem Haufen Baggerluten für 3 Wochen in den Süden fahren. Aber war schon eigenartig, wie plötzlich die Sonne immer dunkler wurde und schließlich am höchsten Punkt am Himmel stehend an einem wolkenfreien, heißen Hochsommertag ganz verschwand. Aber nach nicht einmal 2 Minuten war alles auch schon wieder vorbei. Der Schöpfer der Sonne hing am Kreuz. Und die Sonne hatte keine Kraft mehr, keine Hitze. Und deshalb war 3 Stunden lang die ganze Gegend in Finsternis gehüllt. Nur heute rätselt man, wie das möglich war. Nicht Wolken haben sich vor die Sonne geschoben, sondern die Sonne war verfinstert. Und in diese Finsternis hinein, ja, verfinstert, weil das Licht der Welt von der Welt gerade umgebracht wurde. Und in diese Finsternis hinein, gegen Ende dieser 3-stündigen Finsternis, rief Jesus plötzlich diese Worte, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Sowohl Matthäus wie auch Markus geben sie in Aramäisch wieder in Jesu Muttersprache. Unterscheiden sich nur in einem Buchstaben des doppelt wiederholten Elois, womit bei Matthäus aus dem aramäischen Eloi das hebräische Eli wird. Also ich finde das so beeindruckend, dass unser Herr noch in diesem Moment in der Lage ist, aus der hebräischen Bibel einen Psalmvers in seine Muttersprache zu übersetzen. Und ich denke, das ist eine Riesenermutigung für sämtliche Wycliffe-Übersetzer, in was für Schwierigkeiten sie auch gerade stecken mögen. An der Übersetzung, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ändert das nichts. Und wenn auch einige der Umstehenden gehört haben wollen, dass er den Propheten Elia rief, vielleicht war es aber auch nur Spott, beide Evangelisten bezeugen, dass Jesus diesen Vers aus dem 22. Psalm aus dem Hebräischen in seine aramäische Muttersprache übertragen hat. Vielleicht aber hat er auch den ganzen Psalm gebetet und die Evangelisten wollten nicht den kompletten Text aufschreiben, den eh jeder fromme Jude auswendig kannte. Wie auch immer, Eli, Eli, Lama, Asantani, lautete der Eli, Eli, Lama, Asantani, lautete der Vers im hebräischen Original. Damit Zweifel daran gar nicht erst aufkommen, hat Matthäus die ersten 2 Worte in der Schriftsprache der alttestamentlichen Psalmen belassen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen und fern von meiner Rettung sind die Worte meines Gestöhns? So ist der ganze Vers, der ganze Ausruf ist ein Schrei, ein Gebet, eine prophetische Erfüllung von Psalm 22, Vers 2 und die einzige Stelle in den Evangelien, wo Jesus Gott mit mein Gott anredet. Bei jeder anderen Gelegenheit, und es sind weit über 100 Stellen, nennt Jesus ihn Vater oder mein Vater, aber lieber Vater. Aber auch das ist kein Zufall und doch nur eine der vielen erstaunlichen Parallelen zwischen diesem Psalm und Jesu Kreuzigung. Psalm 22, die Verse 5 bis 19. Auf dich vertrauten unsere Väter, sie vertrauten und du rettetest sie. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden gerettet. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich, sie verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Er hat es auf den Herrn gewälzt, der rette ihn, befreie ihn, denn er hat ja Gefallen an ihm. Ja, du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat, der mir Vertrauen einflößt an meiner Mutter Brüsten. Auf dich bin ich geworfen, vom Mutterschoß hin, her, von meiner Mutterleib an bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir, denn Not ist nahe, denn kein Helfer ist da. Viele Stiere haben mich umgeben, starke Stiere vom Baschan mich umringt. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt, wie ein Löwe reißend und brüllend, wie Wasser bin ich hingeschüttet. Und alle meine Gebeine haben sie zertrennt, wie Wachs ist mein Herz geworden. Zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie gebrannter Ton und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und in den Staub des Todes legst du mich, denn Hunde haben mich umgeben. Eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. In seiner tiefen Agonie wird der Messias nach Gottes Hilfe schreien. Aber Gott, der Israel immer geholfen hat, diesmal will er nicht, sondern lässt zu, dass er in seinem Todeskampf auch noch angegafft und verspottet wird. Dass seine Knochen aus den Gelenken springen, dass ihm sein Herz bricht, dass er außerordentlich großen Durst leiden wird, dass sie, die Hunde, eine jüdische Bezeichnung für Nichtjuden, Heiden, seine Hände und Füße durchbohren. Dass sie seine Kleider, was wird er gehabt haben, wohl kaum mehr als Sandalen, Gürtel, Kopfbedeckung und Mantel unter sich verteilen werden. Aber um ein Gewand, das einzig wirklich Wertvolle ist, zu zerstückeln, davon hatte keiner was, das Loswerfen. 1000 Jahre vor dieser Erfüllung erfasste der Geist Gottes den David, die Kreuzigung des Messias, bis in diese Details hinein zu beschreiben. Selbst seine Mutter, auch sie finden wir ja unter seinem Kreuz wieder, wird gedacht. Der ganze Psalm scheint auf die Situation von Jesus am Kreuz geradezu maßgeschneidert zu sein. Gut, am Ende des Psalms wird auch noch prophezeit, dass im Augenblick des Todes Jesus dem Vater Vertrauen entgegen und vom Tode erweckt und erhöht werden wird. Aber auf die Antwort, warum Gott ihn verließ, warum der Gerechte so leiden muss, darauf musste Gottes auserwähltes Volk und mit ihm die gesamte Menschheit weitere 300 Jahre warten. Und damit wären wir in der Zeit des am meisten zitierten Propheten im Neuen Testament angekommen. Und bei dem Buch, das nach seinem Namen genannt ist. Jesaja, Sohn des Amos, Zeitgenosse von Micha und Hosea. Sein Name bedeutet, der Herr ist Rettung. Diente unter 4 Königen in Jerusalem und Umgebung als Prophet für Juda. Ich lese aus dem Kapitel 53, beginnend in Vers 2. Sein Aussehen war nicht so, dass es uns gefallen hätte. Verachtet war er und von Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Krankheit vertraut und wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, ein Verachteter. Und wir haben ihn nicht geachtet. Fürwahr, er und der Schmerz könnten den Namen gewechselt haben. Wer ihn sah, der sah den Schmerz. Und wer ihn den Schmerz sehen wollte, der musste auf ihn sehen. Und weiter zeigte der Geist auf Jesus, den Gekreuzigten, unschuldig gestraft, verärgert, gedemütigt, von Striemen und Krankheit gezeichnet, durchbohrt und zerschlagen für Verbrechen und Schuld, die er gar nicht begangen hatte. Das geht aus den nächsten Versen hervor. Und obwohl er so zugesetzt und bedrängt wurde, ich bin jetzt in Vers 7, beugte er sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtung gebracht wird, und wie ein Schaf vor seinen Scherern verstummt, tat er seinen Mund nicht auf. Wenn wir jetzt nun diesen Vers auf Johannes 19, die Verse 16 und 17 legen. Dann nun lieferte er Pilatus ihn an sie, die römischen Soldaten, aus, dass er gekreuzigt würde. Sie aber nahmen Jesus hin und führten ihn fort. Und er selbst trug sein Kreuz und ging hinaus nach der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, wo sie ihn kreuzigten. Antike Geschichtsschreiber haben oftmals sehr detailliert berichtet, wie das abging bei einer Kreuzigung. Die Opfer waren oftmals schon nach der Geißelung so in Panik, dermaßen traumatisiert, dass sie entweder ganz den Verstand verloren oder rasend um sich schlagen, tretend und fluchend wie wilde Tiere mit der Peitsche zum Kreuz hingetrieben werden mussten. Nicht selten war der Widerstand so groß, dass man sie nur noch fesseln und schleifen konnte. Zum Kreuz Verurteilte nach der Geißelung vom Gerichtsplatz zur Hinrichtungsstätte zu befördern, forderte auch den beteiligten Soldaten oftmals schon einiges ab. Ganz anders Jesus. Sie nahmen Jesus hin und führten ihn fort. Da haben wir wieder das Lamm, das Jesaja beschreibt. Wilde Tiere muss man treiben, Schafe kann man führen. Zur Hilfseinrichtung, in der ich mehr als ein Vierteljahrhundert gearbeitet habe, gehörte auch eine kleine Schlachterei. Da habe ich manchmal gesehen, wie so ein armes Schwein oder Ferkel reagiert, wenn es spürt, dass es geschlachtet werden soll. Das eigentliche Töten, ein kurzer Elektroschock, und die Tiere fallen betäubt um. Sie vertragen weit weniger Spannung als ein Mensch. Wenn das ein Schlachter macht, der sein Handwerk versteht, ist das heutzutage nur ein Moment. Aber allein das Schweinevieh vom Hänger runterzubekommen, wenn es begriffen hat, wo es hingeht, sie zeigen heftige Angstreaktionen, wollen flüchten, quieken, schreien. Wenn geschlachtet wurde, dann montags morgens zur Zeit unserer Erzieher-Frühkonferenz, entweder ein Rind oder ein Schwein. Die Schweine konnte man eigentlich immer trotz dicker Mauern im Konferenzraum hören. Ganz anders ein Lamm. Du kannst es am Strick widerstandslos bis zur Schlachtbank führen. Das hat mir gestern noch ein Freund, ein Bruder aus unserer Gemeinde, der Schafe züchtigt, bestätigt. Genauso ließ er sich auch sein eigenes Kreuz auf die zerschlagenen und gemarterten Schultern legen. Vielleicht nur den Querbalken, vielleicht auch ganz. Wir wissen es nicht genau. Er sollte gehen und er ging. Trägt es jedenfalls so weit, seine menschlichen Kräfte noch reichen. Und dann ist er auch unter seinem Kreuz geblieben. Und ich vermute, dass der Simon, der da vom Felde kam, sich mit darunter begeben hat. Ne? Ja, und dann haben die beiden das Kreuz durch die Masse der Spötter und Schläger weitergeschleppt, wie zwei Lämmer. Das Lamm. Von der Ziege oder vom Schaf ist ja in der Bibel oft ein Bild der Wehr oder Hilflosigkeit. Es ist das am häufigsten vorgeschriebene Opfertier im Alten Testament. Der allererste, der ein Tier opferte, das heißt tötete, war Gott selbst. Als er die Menschen nackt und in ihrer Unschuld beraubt vorfand am Ende von Eden, Genesis 3, machte Elohim, der ewig Seiende, Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Denn jetzt war alles anders. Tod und Verderben waren in den Garten Gottes eingedrungen. Wie soll ich das beschreiben? Das ist das passendste Bild, was mir einfällt. Ich glaube, es war ein anderer Sommer. Ich musste wieder mit der Pagalutentruppe 3 Wochen los. Frau und Kleinkinder durften nicht mit, obwohl ich drum gebettelt hatte. Ja, und dann meinte mein Kollege, oh, jetzt ist gerade alles so billig. Und dann haben wir noch kurz vor der Abfahrt haben wir eine Riesentruhe unten im Keller bis oben hin vollgepackt. Du kriegst es also den Deckel kaum zu. Jo. Ja, dann haben wir noch auch ein paar Leute gesagt, sie gucken mal nach unseren Blumen und nach dem Rechten und so und nach dem, was weiß ich. Und dann kommen wir zurück nach 3 Wochen. Und da sehe ich meinen alten Erzieherkollegen Hermann in Gummistiefeln und verschwitzt und mit dem Tuch um die Nase immer mit einem aus dem Keller kommen. Und es ist ein Gestank, schlimmer als wenn der Wind bei der Gülleanlage ein paar hundert Meter weiter in die falsche Richtung stand und der Filter kaputt war. Und was war passiert? Da hat es einen Blitzeinschlag, ein Sommergewitter gegeben. Da war Strom aus. Ja, und tja, ich weiß nicht, ob ihr das vorstellen könnt, wenn im Hochsommer eine Gefriertruhe voller Fleisch 3 Wochen vor sich hin stinkt. Das Ende vom Lied. In 1. Mose 22 wird die Geschichte der Darbringung Isaaks beschrieben. Isaak selbst fand da nicht den Tod, da Gott Menschenopfer hasst. Auch Tieropfer, ganz klar. Gibt es keine Diskussion drüber. Den Ort der Darbringung, nicht der Moria selbst, sondern ein Berg in seiner Nähe, gab Abraham den Namen Yahweh Jireh, das heißt, der Herr wird ersehen. Als Abraham das Holz zum Brandopfer auf Isaaks Schultern legt, ich will das nicht auslegen, spricht Isaak zu seinem Vater, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Die Antwort seines Daddys, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen. Aus den Versen 13 und 14, und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin und opferte ihn anstelle seines Sohnes. Wird ersichtlich, dass dieser Berg, auf dem er stattfand, von dem man heute noch sagt, auf dem Berg Jahwes wird ersehen werden, so steht es da bei Mose. Das ist nicht der Berg Zion. Und das ist auch nicht Jerusalem, weil sie den konnten sie nur vom Weiten sehen, heißt es. Den hat er vom Weiten gesehen. Die ganze Geschichte fand statt auf einem der Berge im Land des Moria, hebräisch Eretz Hamoria. Das steht in der Schrift 2. Chroniker, Kapitel 2, Vers 1, identifiziert dieses Berglein eindeutig als den Ort, an dem rund 1000 Jahre später der salomonische Tempel in Jerusalem errichtet wurde. Moria ist daher einfach das Gebiet um Jerusalem her. Und als der Herr Jesus im Land Moria auf dem Hügel Golgatha außerhalb Jerusalems, außerhalb des Tempels sein, vor den Mauern der Stadt sein kostbares Blut vergoss, ist auch diese uralte Prophezeiung erfüllt worden. Und dann das Blut der Lämmer an den Türen der Kinder Israels in der Nacht des Auszuges aus Ägypten. Weil Blut auf dem Holz war, das heißt vergossenes Leben, durften Menschen und Vieh am Leben bleiben. Sie wurden von Gott aus dem Sklavendasein herausgeführt. In Erinnerung an diesen Tag sollten die Kinder Israels jeden Tag an diesem Tag Festfeier halten, jedes Jahr an diesem Tag Festfeier halten mit einem Opferlamm ohne Fehler, Gott Dank sagen und ihm Anbetung entgegenbringen im heiligen Schmuck. 2. Mose 12, 46, in deinem Haus soll es gegessen werden. Du sollst nichts von dem Fleisch hinausbringen und ihr sollt kein Bein an ihm zerbrechen. Wir haben schon gehört, dass Jesu Knochen nicht gebrochen wurden, weil er ganz offensichtlich nicht gestorben war. Er war gestorben, er war tot. Das hat ja dieser medizinische Bericht so eindeutig belegt. Er war tot. Er hat seinen Geist Elohim zurückgegeben. Und er, der es gesehen hat, Johannes kommentiert: Mein Zeugnis ist wahr und ich weiß, was ich sage. Ich weiß, was wahr ist, damit auch ihr glaubt. Damit dies geschah, damit die Schrift erfüllt wurde, kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Und wieder sagt eine andere Stelle, sie werden den anschauen, den sie durchstoßen haben. Allein in diesem Bild vom Lamm, das Jesaja beschreibt, das Johannes der Täufer aufgreift, als er am Jordan mit Jesus, den Sohn Gottes, den verheißenen Retter der Welt, Israels Messias, erkennen darf, erfüllen sich von Gethsemane über Gabata bis Golgatha so viele hunderte weitere alttestamentliche Prophetien, Vorschattungen und Vergleiche, dass man schon, dass schon Kinder begreifen können, was manchem Intellektuellen so schwer fällt. Dass Yahweh Adonai einfach allmächtig und allwissend sein muss. Auszüge. Ja. So, und jetzt war ich an diesem Punkt, komme ich an den Punkt, wo ich freisprechen muss. Aber bis hierhin habe ich meine Vorbereitung geschafft. Ja, kam immer was dazwischen. Und die Frage ist ja eigentlich noch gar nicht beantwortet. Diese Frage. Und ich möchte sie eigentlich auch gar nicht beantworten. Das müsst ihr selber wissen. Hat Gott Jesus verlassen? Warum lässt Gott Leid zu? Warum nimmt Gott selbst Leid auf sich? Warum lässt Gott Kriege, Vertreibung, Unfälle zu? Wir sind ja bei Jesaja und ja, ich sagte, dass Jesaja von Gott auf diese Frage eine Antwort gekriegt hat. Eine deutliche Antwort. Jesaja ab 53 ab 1. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und an wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachteste und Unwerteste voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheiten und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unser Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt nun auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf all unsere Sünde auf ihn. Warum? Weil Gott heilig ist. Steht in diesem Psalm 22, den Jesus am Kreuz gebetet hat. weil Gott all unsere Schuld wie auf einen Sündenbock, wie auf den Sündenbock in der Wüste, das war ja ein Zwillingspärchen, das andere ist im Feuer umgekommen, ja, gelegt hat. Nein, weil Gott die Sünde hasst. Gott zu heilig ist, um Sünde von Angesicht zu sehen. Weil Gott keine Sünde will, weil er Gott all das Schmierentheater in dieser Welt nicht will. All den Dreck, all den Schmutz, all den Gestank, all die Unreinheit. Angefangen bei den Gedanken. Die Dornen haben sich in seinen Schädel gebohrt. Über die Hände. Wie viel Sünden können wir mit unseren Händen tun? Also es gibt wenig Alkoholiker, die ohne Hände ihre Bierflasche leer trinken. Und dann, ja, der Rücken, Herz, das Herz ist zerrissen worden, auseinandergerissen worden. Der Hohepriester Kaiphas hat seine Kleider zerrissen und dann zugelassen, dass Jesus das Herz zerrissen wird. Und schließlich die Füße, mit denen er bis zuletzt dieses Kreuz geschleppt hat. Und wo Gott ihn nicht auf dieser Wegstrecke immer begleitet hat. Immer, immer. Steht zwischen den Zeilen. Und da kommt da eben einer vom Feld und hilft ihm ein paar Meter. Ich freue mich über solche Brüder, über solche Lämmer, die dazu ausgewählt wurden. Ist das schlimm, ausgewählt zu sein? Von am Beginn der Welt ausgewählt. Habt ihr schon mal gehört, oder? Ja, das ist schön, ne? Ja, und dafür kann man auch mal verachtet werden. Tja, ja, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Ja, bei dem Arm des Herrn, wisst ihr, an wen ich da immer denken muss? An Armstrong, also nicht an den Jazzmusiker, ich meine, der auch, wunderbar, what a wonderful world, sondern an Astronauten. Und die haben beim ersten Apollo-Flug haben doch die Mannschaft fertig gekriegt, da seine Teamkollegen Genesis 1 vorzulesen. Irre, ne? Völlig irre. Ja, obwohl es verboten war, in Amerika in den Schulen zu beten. Ja, er war da, ja, fürwahr, um unser Missetat willen verwundet, um unser Sünde willen zerschlagen. Na, sagte meine Frau, als er aus dem Film Passion kam, da ist ihr zum ersten Mal klar geworden, das hörte immer gar nicht auf, diese Geißelung, das hörte gar nicht immer auf. Da ist ihr zuerst klar geworden, dass der Messias alles bezahlen würde. Mal eine Frage, wie kann er das? Wie kann er das da vor 2000 Jahren damals deine Sünde zu tragen? Oder wie konnte er den David freisprechen, der eigentlich ein Todeskandidat war, schwerste Verbrechen begangen hatte, in die andere Richtung? Wie konnte er das machen? Das kannst du nur begreifen, wenn du weißt, wer er ist, der ewige Gott, ohne Anfang. Das können wir uns nicht vorstellen. Allwissend können wir uns nicht vorstellen. Allmächtig. Wenn wir das wären, wir würden es missbrauchen. Wisst ihr, wie man Opfer buchstabiert? Alpha, Gamma, Alpha. Agape. Gott segne euch. Alle. Gott gebe euch Frieden. Gott gebe euch die Freude des Auferstandenen.